NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ich glaube tatsächlich, dass in dem Fall Gott jedem Menschen eine eigene Aufgabe zuweist. Die muss ich aber finden. Und das ist genau das Problem. Ich bin aber auch überzeugt, dass wir alle das Potenzial für sehr verschiedene Aufgaben haben.
Das sagt Schwester Philippa Rath. Die Benediktinerin lebt und arbeitet in der Abtei St. Hildegard in Rüdesheim-Aibingen. Sie ist Theologin, Historikerin und Politikwissenschaftlerin, Vorstand der Klosterstiftung St. Hildegard und verantwortlich für den Freundeskreis und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ihres Klosters. Vielen bekannt ist Schwester Philippa auch als klare und mutige Stimme, wenn es um den Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche geht. Für dieses Engagement ist sie vor 2 Jahren mit der Edith-Stein-Medaille ausgezeichnet worden. Ich konnte Schwester Philippa vor einigen Wochen zum Interview treffen. Sie war zu Gast im Kloster Marienrode bei Hildesheim. Wir sprachen über die Weihnachtszeit, die Frage, was einem Hoffnung machen kann, und darüber, wie man Ängsten begegnet. Zu dieser etwas anderen Ausgabe von Vertikal Horizontal begrüßt sie am ersten Weihnachtsfeiertag Martina Kothe.
Schwester Philippa Rath, Weihnachten ist ja oft ein Fest, das einerseits von innerer Einkehr geprägt ist, wenn es gut läuft. Andererseits ist wahnsinnig viel Trubel drumherum. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie als Ordensschwester das nicht als eine Zeit der Einkehr wahrnehmen, sondern erstmal ganz viel arbeiten, um dann die Zeit zu haben, um in sich zu gehen.
Also der Advent, die Vorbereitung auf Weihnachten ist bei uns eigentlich eine eher stille Zeit, da wir uns ja an keinerlei Konsumrausch beteiligen. Es keine Geschenke gibt, wir auch keine Geschenke einkaufen und sonstiges, ist das bei uns also eine Zeit der Einkehr, der Besinnung. Der Advent ist ja auch eine Zeit der Umkehr, ist ja eigentlich parallel zur Fastenzeit. Dann die Vorbereitungen auf Weihnachten beschränken sich eigentlich darauf, in der Kirche, im Kreuzgang, also im Konvent, eine wunderschöne Krippe aufzubauen. Und natürlich die Mitschwestern im Gästebereich, die haben ja mehr Arbeit als sonst auch nicht, aber normales Arbeitspensum, weil es kommen sehr viele Gäste, die genau diesem Weihnachtstrubel entfliehen wollen, die mit uns Weihnachten eher liturgisch begehen wollen und viele schon seit vielen Jahren. Wir haben da also richtig viele Stammkunden, die immer zwischen Weihnachten und Neujahr da sind. Das muss vorbereitet werden. Und natürlich die Mitschwestern, die im Klosterladen tätig sind. Da ist natürlich Trubel. Aber davon bekommt man, wenn wir im Konvent sind, das ist durch die Hanglage unseres Klosters bedingt. Unten ist der Laden, wir sind oben drüber. Ich bekomme von dem Trubel im Laden nichts mit. Sodass ich also tatsächlich mich auf Weihnachten auch innerlich vorbereiten kann. Und ja, das ist also bei uns jetzt keine extrem trubelige Zeit.
Das hört sich an, als käme da so eine ganz eigene Weihnachtsfamilie zusammen bei Ihnen.
Ja, das ist richtig. Das ist eine Weihnachtsfamilie. Das Gästehaus ist auf Jahre vorher in der Weihnachtszeit ausgebucht. Und natürlich bereiten wir uns auch liturgisch vor. Die liturgischen Gesänge, zum Beispiel die Weihnachtsvigil, sind sehr anspruchsvolle Gesänge. Das muss man auch üben. Die singt man nur einmal im Jahr. Und darum bemühen wir uns auch. Der gregorianische Choral ist ja sozusagen unsere Spezialität. Und da legen wir auch Wert drauf, dass das schön gesungen ist. Und da wird einiges an Zeit auch investiert in den Gesang.
Schöne Rose,
Vertikal, horizontal. Heute hören Sie ein Gespräch mit Schwester Philippa Rath von der Abtei St. Hildegard. In der Weihnachtszeit machen sich viele Menschen Gedanken um den Zustand der Welt, der Umwelt, des Planeten und der vielen Kriege und Konflikte, die auf unserer Erde herrschen. Sie versuchen, die Weihnachtsbotschaft in das eigene Leben zu integrieren. Ich habe Schwester Philippa gefragt, wie aktuell die Weihnachtsbotschaft für sie heute ist.
Also ich halte sie für absolut zentral. Die Weihnachtsbotschaft ist mir fast persönlich, aber da hat jede und jeder andere Schwerpunkte wichtiger als die, noch wichtiger als Ostern, weil Weihnachten feiern wir die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, dass Gott Mensch geworden ist und uns damit ganz nahe ist, mit uns solidarisch ist, ist etwas ganz Außergewöhnliches. Das gibt es in keiner anderen Religion. Das ist das Alleinstellungsmerkmal der Christen. Und deshalb glaube ich, dass die Menschwerdung ja uns auch dazu einlädt, vielleicht sogar verpflichtet, unser menschliches Herz zu öffnen für alle, für unterschiedslos für alle Menschen. Und dass Gott uns dadurch, dass er Mensch wird, durch alle Situationen des Lebens begleitet. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Daran glaube ich. Das ist für mich eine Hoffnungsbotschaft. Jesus wurde in einer Krippe geboren, in einem Stall. Das finde ich schon alleine als Aufruf an die Flüchtlingsarbeit zum Beispiel unglaublich wichtig. Er war heimatlos, wie so viele Millionen Menschen heute auch. Ja? Und deshalb kann man aus dieser Weihnachtsbotschaft viel auch fürs konkrete Leben ableiten. Das erste Wort, was die Engel gesagt haben, war Friede. Und auch das ist eine riesige Verpflichtung, die wir uns alle, nicht nur die Politiker, jeder Einzelne und jeder Einzelne gesagt sein lassen müssen. Der Friede fängt immer im eigenen Umfeld, im eigenen Herzen an. Also insofern denke ich, die Weihnachtsbotschaft ist hochaktuell, zeitlos aktuell. Nur wir müssen uns damit beschäftigen und das Ganze nicht im Konsum- und Geschenkerausch untergehen lassen.
Und dass sich damit beschäftigen wird zusehends weniger. Ich habe ein Interview von Ihnen gehört, in dem Sie sinngemäß sagen, dass Sie glauben, dass die Kirche in der Art, wie sie heute existiert und gelebt wird, also die institutionelle Kirche, nicht überlebensfähig ist, wenn sich nicht grundlegend etwas ändert. Nun haben Sie gerade ein Buch über Hoffnung geschrieben. Im letzten Jahr ist es rausgekommen, gemeinsam mit Burkhard Ruse. Was gibt Ihnen Hoffnung, dass sich Dinge ändern und wo sehen Sie schon erste Lichtblicke?
Also zunächst mal möchte ich noch mal unterstreichen, dass ich tatsächlich glaube, dass sich Kirche neu denken muss, neu, nicht nur neu aufstellen, nicht nur neue Strukturen, sondern wir wieder zurück müssen zu den Anfängen. Wenn man in die Heilige Schrift schaut, in die Apostelgeschichte, wie die ersten Gemeinden gelebt haben. Sie haben alles miteinander geteilt. Das ist übrigens auch das Modell, was unserem klösterlichen Leben zugrunde liegt. Es gab nur sehr flache Hierarchien. Die Frauen waren ja gleichberechtigt. Es gab Gemeindeleiterinnen, von denen aber viel zu wenig die Rede ist heute. Das Ganze hat sich dann zu einer Männerkirche entwickelt. Und insofern müssen wir zurück zu den Anfängen und Kirche neu, ja, neu denken und neu leben. Davon bin ich überzeugt. Was mir Hoffnung macht, ist oder sind die vielen Menschen, die auf diesem Weg unterwegs sind. Was mich auch mit Hoffnung erfüllt, ist die sowohl nationale wie internationale Vernetzung von Frauen. Es wurde ja lange gesagt, das Thema Frauenweihe wäre nur ein deutsches Phänomen oder deutschsprachiges Phänomen. In den internationalen Netzwerken beweist sich, dass das keineswegs richtig ist, sondern dass es in allen Kontinenten Frauen gibt, die theologisch gebildet sind, die danach streben oder sagen wir, nein, nicht danach streben, sondern die sich berufen wissen, von Gott berufen zu einem Dienst und einem Amt in der Kirche. Und das kann man nicht mehr ignorieren. Das sind Tausende, Abertausende von Frauen. Ich selbst bin immer wieder in diesen Netzwerken unterwegs. Catholic Women's Council, das ist eine internationale Frauenvereinigung inzwischen. Wir treffen uns sehr häufig zu Online-Zoom-Sitzungen, wo Frauen aus allen Kontinenten zu Wort kommen. Da kann sich jede einklinken. Das wird auch alles mehrsprachig gedolmetscht. Also da braucht man keine Sorge haben, dass man nicht mitkommt. Und das ist einfach toll. Das ist eine ganz wunderbare Erfahrung. Und ich denke, das sind alles so kleine Zeichen. Es bewegt sich im Moment sehr viel. Auch auf der synodalen Ebene in unserer Kirche hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Es gibt viele Frauen inzwischen in den Bistümern, in Leitungspositionen. Es gibt synodale Gremien in den Bistümern, nicht in allen leider, aber doch in sehr vielen. Wir sind dabei, eine deutsche Synodalkonferenz ins Leben zu rufen, die regelmäßig tagt, also aus allen Bistümern zusammen, also die Fortsetzung, die dauerhafte Fortsetzung des synodalen Wegs. Das sind für mich alles Zeichen der Hoffnung. Dann kenne ich sehr viele Menschen, die, das begann eigentlich durch Corona, dass die sich auf privater Ebene zusammengefunden haben. Die haben in der Corona-Zeit per Zoom Wort Gottes feiern gemacht, haben sich getroffen zum Bibelteilen, zu verschiedenen Austausch, und daraus sind feste Gruppen entstanden. Also es gibt so eine Art Basisaufbruch, von denen die Bischöfe aber noch viel zu wenig Kenntnis haben, glaube ich. Das ist auch eine ganz schöne Entwicklung. Ich selbst begleite zum Beispiel eine KFD-Gruppe, Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, eine sehr große Gruppe, sehr bunte, von 30 bis 90 sind da Frauen aktiv. Das ist auch ein Hoffnungspotenzial für mich, wie sehr diese Frauen sich engagieren, trotz allem in der Kirche. Andere haben längst der Kirche den Rücken gekehrt. Bei dem Stichwort trotzdem oder trotz allem ist noch für mich ein Hoffnungsschimmer. Wir haben im Moment seit 9 Monaten bei uns in der Abtei ein Gesprächsangebot unter dem Titel Trotzdem. Für Menschen, die der Kirche den Rücken gekehrt haben, entweder innerlich oder auch offiziell ausgetreten sind. Das haben wir einmal auf unserer Homepage veröffentlicht, dieses Angebot. Und es haben sich sehr spontan innerhalb weniger Tage 30 Leute gemeldet. Nur aus unserem relativ kleinen Rheingau, also aus der Gegend Rhein-Main. Inzwischen haben wir eine zweite Gruppe. Inzwischen haben 3 andere Ordensgemeinschaften auch solche Trotzdem-Gruppen ins Leben gerufen. Denn das sind wertvolle, anonyme Christen. Menschen, denen ihr Glaube noch viel bedeutet, vor allen Dingen das konkret Gelebte am Glauben, die aber mit der Institution Kirche abgeschlossen haben. Und das sind für mich ganz wertvolle Begegnungen, die wir da haben. Und das sind alles kleine, aber für mich sehr wichtige Hoffnungszeichen, die sich dann zu einem großen Puzzle zusammenbringen.
Schwester Philippa Rath ist Jahrgang 1955. Die Profess legte sie 1992 ab. Nach einem Zusatzstudium der Logotherapie und Existenzanalyse begleitet sie Menschen und Ordensgemeinschaften in Krisen- und Konfliktsituationen. Sie ist Mitglied im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Bistum Limburg. Sie war Delegierte im Synodalen Weg und Mitglied des Synodalforums Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche und ist jetzt Mitglied des Synodalen Ausschusses. Ende 2019 wurde sie für ihr kirchliches und gesellschaftliches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Schwester Philippa erscheint furchtlos, nimmt kein Blatt vor den Mund und setzt sich ein.
Also zunächst mal ist diese Furchtlosigkeit, glaube ich, auch in mir schon in meiner Person begründet. Unsere Eltern haben uns sehr selbstbewusst erzogen und haben uns immer dazu ermuntert, unsere Meinung offen zu sagen, uns nicht zu verstellen, sondern möglichst authentisch zu leben. Das ist das eine. Das zweite ist begründet, glaube ich, in meiner Ordenszugehörigkeit. Ich gehöre zum Konvent der Abtei St. Hildegard in Rüdesheim. Die heilige Hildegard war eine sehr selbstbewusste, prophetische, sendungsbewusste Frau, die ich mir immer wieder zum Vorbild nehmen darf und kann. Und ich habe im Rücken eine große Gemeinschaft. Das heißt nicht, dass alle in unserer Gemeinschaft derselben Meinung sind wie ich. Aber ich gehöre dazu und fühle mich getragen durch die Gemeinschaft, auch durch das Gebet der Mitschwestern. Wir sind ein unabhängiges Kloster. Das heißt, der Bischof, und wir haben Glück, wir haben Bischof Betzing in Limburg, aber der Bischof hat bei uns, ich sage jetzt mal, nichts zu sagen, ganz salopp. Ja? Wir sind ein exemptes, unabhängiges Kloster. Wir regeln unsere Angelegenheiten selbst und sind also sozusagen parallel zur Hierarchie. Wir haben also gehören nicht dazu in dem Sinne. Das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass die Klöster prädestiniert sind für diese Trotzdem-Gruppen. Weil die Menschen uns zwar als katholisch wahrnehmen, aber nicht als Teil der Hierarchie. Und insofern haben wir eine sehr unabhängige Position und das stärkt natürlich auch jede Einzelne in der Gemeinschaft. Und Angst kenne ich also wirklich in dem Sinne nicht. Früher hat mir mal ein Lehrer oder ein Professor gesagt, weil ich auch im Studium immer sehr offen meine Meinung gesagt habe, Sie sprechen offensichtlich immer das aus, was viele andere denken, aber nicht wagen zu sagen. Damit kann man sich natürlich auch sehr unbeliebt machen. Es gibt auch eine ganze Reihe von Menschen, die mich für unmöglich halten. Das weiß ich sehr genau. Aber trotz alledem ist die Resonanz extrem positiv.
Dazu passt ein bisschen die Geschichte, dass Sie in der Schule auf die Frage hin, was Sie werden wollen, gesagt haben, Sie wollten Bundeskanzlerin werden. Was ganz aus der Zeit gefallen war, denn Sie sind Jahrgang 1955 und damals konnte man sich das nicht vorstellen. Was für eine tolle Idee für eine Grundschülerin.
Das liegt aber darin, dass unsere Familie sehr politisch engagiert und interessiert war. Und ich war die Jüngste von 6 Kindern. Unsere Eltern legten sehr viel Wert auf gemeinsame Mahlzeiten. Und bei uns wurde bei Tisch grundsätzlich auch über Politik diskutiert. Die Älteren, meine älteste Schwester ist 11 Jahre älter als ich, also da ist eine große Spanne. Und ich habe das als Kleine offenbar irgendwie auch aufgeschnappt. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin, weiß ich bis heute nicht. Das war 1961, im ersten Schuljahr, wurden wir das gefragt. Und das Erschreckende daran war eigentlich die Reaktion der Lehrerin, die mir eine schallende Ohrfeige verpasst hat. Und gesagt hat, es gibt keine Bundeskanzlerin, es gibt nur einen Bundeskanzler, Adenauer damals. Die lebt sicher nicht mehr, ob sie die Frau Merkel noch erlebt hat, weiß ich nicht, und sich überhaupt an die Geschichte noch erinnert. Aber es war auch lange mein Berufswunsch, in die Politik zu gehen. Das ist dann aber, habe ich dann fallen gelassen, weil mir diverse Menschen seinerzeit, ich habe in den 70er Jahren studiert, davon abgeraten haben, die wörtlich, das ist jetzt wörtlich, gesagt haben, sie sind in der Politik immer nur der Kofferträger für die Männer. Das war damals tatsächlich so. Da gab es ganz wenig Frauen in der Politik und das hat mich so abgeschreckt. Das wollte ich natürlich nicht sein und dann bin ich in den Journalismus und im Nachhinein war das auch die richtige Entscheidung. Ja.
Sie haben Geschichte, Politik, Wissenschaften und Theologie studiert, dann als Journalistin gearbeitet und sich dann in die Klostergemeinschaft begeben. Warum hatten Sie das innere Gefühl oder auch die Berufung, das ist mein Weg, ich gehe in dieses, auch noch in dieses Kloster?
Es gibt das Stichwort Berufung. Ich glaube da fest daran, dass es eine solche Berufung zu einem Ordensleben von Gott gibt. Genauso wie die Frauen, die Priesterin oder Diakonin werden wollen. Das war nie mein Wunsch. Also es ist ein Ruf, den man hört. Ich habe ihn lange überhört, geflissentlich, verdrängt, zur Seite geschoben. Aber ich sage oft so salopp, wen Gott an der Angel hat, da kommt immer wieder so ein Ziehen an der Angel. Und irgendwann, da war ich 33, habe ich dann gedacht, wenn du es jetzt nicht versuchst, dann ist es zu spät. Also wie gesagt, ich habe mich lange auch gesträubt gegen diese Berufung, weil ich immer Wichtigeres, glaubte ich, Besseres, anderes zu tun hatte. Ja, dann habe ich es mit 33 den Versuch gewagt. Die Kollegen haben mir zwischen 2 Wochen und 2 Monaten gegeben und sagten, du kommst sowieso zurück. Und inzwischen bin ich nun 35 Jahre da. Ich hatte ein glückliches Leben, ein erfülltes Leben vorher. Aber es gab immer so eine kleine Leerstelle mit 2 E, wo ich dachte, es fehlt dir noch irgendetwas. Und dieses Gefühl der Leerstelle habe ich nie wieder gehabt im Kloster.
Schwester Philippa Rath, Sie sprechen in Ihren Büchern, aber auch in Artikeln oder Interviews oft davon, dass jeder Mensch eine Aufgabe hat. Und Sie haben Ihre Aufgabe offensichtlich gefunden, aber ich glaube, sehr viele Menschen sind auf der Suche nach dem, was sie richtig gut können, was sie vielleicht auch einer Gemeinschaft zur Verfügung stellen können, nach etwas, in dem sie aufgehen. Und manchmal beschleicht einen so das Gefühl, dass in einer Gesellschaft, in der alles möglich ist, in der man Hunderte, Tausende von Optionen hat und in der einem auch gesagt wird, man könnte alles tun, leben, was man sich vorstellt, dass diese Klarheit in Bezug auf eine Aufgabe im Leben manchmal sehr schwer zu finden ist. Wie kann man sich helfen?
Zunächst mal denke ich, Sie haben recht. Ich glaube tatsächlich, dass, und in dem Fall Gott, jedem Menschen eine eigene Aufgabe zuweist. Die muss ich aber finden. Und das ist genau das Problem. Ich bin aber auch überzeugt, dass wir alle das Potenzial für sehr verschiedene Aufgaben haben. Und heute haben viele Menschen, gerade auch jüngere, Entscheidungsprobleme. Wobei ich immer sage, auch ich hätte 1000 andere Sachen machen können vor 35 Jahren. Vielleicht bestimmte Studiengänge sicher nicht, die es damals gar nicht gab. Aber wir müssen irgendwann zu diesem erwachsenen, reifen Schritt kommen, auch potenzielle Möglichkeiten an die Seite zu legen und mich dann für etwas zu entscheiden. Dieses Nicht-Entscheiden-Können ist heute ein ganz großes Problem. Ich habe persönlich erfahren im Kloster, dass ich auch Aufgaben übernehmen musste, in Anführungsstrichen, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass ich sie kann. Also es gehört auch eine gewisse Offenheit dazu, glaube ich, und ein Vertrauen, dass ich Fähigkeiten entwickeln kann und lernen kann, die ich vielleicht gar nicht wollte. Also nur ein Beispiel. Ich wurde am Anfang in den ersten Jahren im Kloster, ist man im Noviziat, in der Ausbildungszeit, da wird man überall mal so rumgeschickt, um auch zu gucken, was kann sie denn. Die meisten bringen ja Berufe mit, die nicht unbedingt im Kloster verwendbar oder brauchbar sind. Und ich bin dann sehr früh in der Krankenabteilung gelandet, wo unsere alten Mitschwestern, damals hatten wir noch größeren Anteil alter Mitschwestern, versorgt und auch zum Teil gepflegt werden. Ich hatte keine Ahnung, dass ich das kann und habe das gelernt und habe es mit Liebe gemacht, viele Jahre lang. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, ich darf mich nicht fixieren auf bestimmte Dinge, sondern muss auch offen sein für den Ruf in einen anderen Weg. Das finde ich sehr wichtig. Und zugleich, das ist aber nun sehr klosterspezifisch, kann ich auch Aufgaben wechseln. Das ist ja heute durchaus auch aktuell sinnvoll für viele, dass man alle paar Jahre mal was anderes macht. Nur bei uns ist es halt so, dass man in eine Aufgabe hereingerufen wird. Das ist wiederum, das ist eine Art von Berufung in der Berufung. Ich habe mir keine einzige dieser ganzen Aufgaben, die ich in meinem Klosterleben bisher hatte, selbst ausgesucht. Das ist immer alles von außen auf mich zugekommen. Und ich habe dann manchmal freudig, manchmal zähneknirschend Ja dazu gesagt. Und irgendwie hat es immer geklappt. Ja, auch jetzt der synodale Weg, das Frauenthema, das habe ich mir nicht gesucht, sondern das ist auf mich zugekommen durch die Begleitung von Frauen, durch den Ruf in den synodalen Weg. Das sind alles von außen Dinge, die gekommen sind. Ich habe mich darauf eingelassen und so ist es eine neue Berufung geworden. Und ich bin sehr gespannt, was noch alles kommt. Ich werde jetzt bald 70. Das Alter ist sowieso eine eigene Berufung, glaube ich, noch mal das durchzustehen würdig. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, noch mal was völlig anderes zu machen, wenn die Gemeinschaft das braucht und die Äbtissin sagt, könntest du dies oder jenes übernehmen. Und das hält das Leben natürlich auch unheimlich spannend, ja. Also ich hätte früher nie gedacht, dass es im Kloster so vielfältig ist. Ja. Ich sage immer Talentschuppen. Man entdeckt vieles, von dem man gar nicht wusste, dass man es kann. Und ich glaube, da sollten wir mehr Offenheit zeigen, weniger Angst natürlich auch, sich dann auch reinbegeben und nicht schon von vornherein sagen, kann ich nicht, will ich nicht. Und ja, es kommt auf den Versuch an, ja.
Weniger Angst haben. Ein Rat von Schwester Philippa, mit der ich im Kloster Marienrode sprechen konnte. In den Tagen zwischen den Jahren, am ersten und am zweiten Weihnachtstag, wenn sich der Trubel gelegt hat, dann kann mitunter so eine innere Leere einsetzen. Die eine oder der andere stellt sich Fragen, sucht nach Antworten, versinkt vielleicht im Gefühl, nichts ändern zu können, in Grübeleien. Was gegen die Angst hilft, fasst Schwester Philippa so zusammen.
Unser neuer Papst zitiert sehr häufig den heiligen Augustinus. Er ist ja Augustiner und die Schriften des heiligen Augustinus sind ja nun auch mit einer Fülle guter und wichtiger Gedanken angereichert. Und ich habe mir schon, bevor wir diesen Papst Leo hatten, ein Wort von Augustinus sehr zu Herzen genommen. Das heißt im lateinischen Original homo incurvatus in se ipsum. Das heißt, das beschreibt einen Menschen, der um sich selbst kreist und aus diesen Kreisbewegungen nicht herauskommt. Und in der Begleitung stelle ich fest, dass es sehr viele Menschen gibt, die dieses Problem haben. Die also, ich will jetzt nicht sagen, das sind keine Narzissten, das sind keine Egozentriker, aber es gibt einen bestimmten Gedanken oder eine bestimmte Erfahrung, die sie immer wieder neu bedenken. Und dann gibt es diesen Kreislauf, aus dem sie nicht rauskommen. Und dann versuche ich in den Exerzitien, diesen Menschen zu helfen, ihren Horizont zu weiten, neue Dinge in den Blick zu nehmen, sich auch nicht zu fixieren, zum Beispiel auf das Weltgeschehen. Ich kann das Weltgeschehen nicht ändern, aber ich kann mich ändern. Und ich kann meine unmittelbare Umgebung ändern. Ich kann mein Verhalten ändern. Und ich glaube, das ist sich so reinsteigern in ein Ohnmachtsgefühl. Wir können ja doch nichts tun. Ich kann sehr viel tun. Und wenn ich mich selbst verändere, meine Umgebung, das wirkt, das zieht Kreise, wie wenn man einen kleinen Stein ins Wasser wirft. Und ich glaube, das muss man neu lernen. Es ist auch zum Teil, versteckt man sich auch hinter diesen Weltkrisen, ja, weil man nicht bereit ist, sich selbst zu ändern. Und das ist für mich also eine Aufgabe auch in der Begleitung der Menschen, ihnen dadurch auch die Angst zu nehmen. Ja, ich kann etwas verändern. Und das ist auch wiederum ein Hoffnungszeichen. Ja, und ich werde sehr schnell merken, dass sich dadurch auch meine Umgebung verändert.
Wenn Sie von der Begleitung der Menschen sprechen, muss man vielleicht noch kurz zurückgehen und sagen, Sie haben eine zusätzliche Ausbildung gemacht in Ihrer Zeit im Kloster zur Logotherapeutin nach Viktor Frankl. Und ausschlaggebend dafür war, dass Sie eine Ihrer Schwestern 15 Jahre lang gepflegt und betreut haben, die sehr früh an Demenz erkrankt war. Die war auch bei Ihnen im Kloster. Und Sie haben mal dazu gesagt, Sie haben gemerkt, Sie sind geistig nicht ausgelastet. Sie müssen irgendwas für den Kopf tun. Und da kam eben diese therapeutische Ausbildung dazu. Das ist ja auch eine Geschichte von Hoffnung und Weitermachen, gerade von Viktor Frankl im tiefsten Dunkel, kann man sagen.
Genau. Ja, Viktor Frankl hat mich sehr geprägt. Wie gesagt, ich habe damals die demenzkranke Mitschwester, die zugleich meine leibliche Schwester war, betreut, 15 Jahre lang. 2020 ist sie gestorben. Viktor Frankl hat ja das, was man sinnzentrierte Psychotherapie nennt, entwickelt. Also die Logotherapie von Logos, das Wort, und Existenzanalyse. Er ist der Überzeugung gewesen, dass sehr viele Krisen, in die Menschen geraten, eine Sinnkrise sind. Und das kann man heute wunderbar beobachten. Das ist so. Das war zu seiner Zeit in den 40er, 50er Jahren, 60er Jahren schon ein großes Phänomen. Und heute ist das ein Massenphänomen. Und auch da gilt es eben, diesen Menschen zu helfen, neue Sinnperspektiven zu finden. Sie müssen sie selbst entdecken, aber man kann ihnen auf dem Weg dahin helfen und sie damit auch von Ängsten befreien. Und das hat mir sehr geholfen, sowohl in der schwierigen Zeit der Begleitung einer schwer Demenzkranken, als auch für mich selbst, für meinen eigenen Lebensweg. Natürlich gab es auch immer wieder Auf und Abs, in jedem Leben ist das so. Und wenn Sie den geistigen Verfall eines geliebten Menschen von Tag zu Tag beobachten, dann kommen Sie an Krisen nicht vorbei. Und da konnte ich mir also sozusagen selbst mithelfen mit dieser Logotherapie von Viktor Frankl. Es gibt ein wunderbares Buch, da habe ich auch den Begriff trotzdem Ja zum Leben sagen. Er war in 4 Konzentrationslagern und hat es geschafft, trotzdem seinen Glauben an die Menschheit und an den Sinn des Lebens nicht zu verlieren. Und das ist für mich eine beeindruckende Vorbildgestalt noch heute. Und kann ich nur jedem empfehlen, übrigens, dieses Buch. Es hilft einem sehr, aus schwierigen Situationen rauszukommen.
Wenden wir uns abschließend nochmal dem Weihnachtlichen zu. Was gibt Ihnen Hoffnung, auch im Sinne eines weihnachtlichen Gedankens in diesem Jahr?
Es gibt ein wunderschönes Buch von Charles Péguy. Das war ein Philosoph des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Das heißt Mysterium der Hoffnung. Und darin schreibt er, die Hoffnung sieht das, was noch nicht ist, aber sein kann. Die Hoffnung liebt das, was noch nicht ist, aber sein kann. Und diese Offenheit auf Zukunft hin, die finde ich also wunderbar. Und deshalb ist mir die Hoffnung auch so unglaublich wichtig. Und ich denke, das Weihnachtsfest ist für mich ein ganz starkes Hoffnungsfest, weil, das sagten wir eingangs, Gott uns dabei so nahe gekommen ist. Und die Zusage, dass er bei den Menschen ist, durch alle Dunkelheiten hindurch, und irgendwann am Horizont wieder ein Licht sein wird. Das ist für mich Weihnachten. Und in dieser weihnachtlichen Existenz oder auch Erwartung möchte ich leben. Und ich glaube, dass das etwas ist, was der durchtragen kann, wenn ich auf diese Hoffnung baue.
Schwester Philippa Rath, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlich gerne. Vielen Dank Ihnen.
Und das war Vertikal Horizontal, der Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Heute mit einem Gespräch, das ich mit Schwester Philippa Rath von der Abtei St. Hildegard führen konnte. Eine längere Fassung dieses Gespräches gibt es online unter ndr.de/info oder in der ARD-Audiothek. Frohe Weihnachten wünscht Martina Kothe.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.